Meine Schafe am Start ist begründet darin, dass ich immer mehr erlebe, dass wir schlafen. Wir verstehen nichts mehr. Tut mir leid. Durch Zuspruch passiert im Moment nichts. Durch Erbauung und Wertschätzung, was wir immer wieder uns so sehr wünschen, passiert gerade nichts. Nichts passiert. Es ist wie, als würden wir irgendwie in einer Droge uns befinden, uns dauernd irgendwie betäuben. Aber so ist das Licht nicht. Das Licht ist grell. Schaut euch die Sonne an. Und das Licht offenbart. Und ich glaube, so ist ja die gegenwärtige Predigtreihe über die Ich Bin-Worte Jesu, dass wir Jesus nicht mehr verstehen. Wir verstehen ihn einfach nicht mehr. Wir erzählen Unsinn. Aber durch Unsinn wird niemand heil. Und Jesu Ich Bin-Worte waren ja revolutionär. Sie haben ihn doch ans Kreuz gebracht, die Ich Bin-Worte. Das waren doch keine soziologische nette Empfehlungen. Es waren Ich Bin-Worte. Das Ich Bin-Worte heißt entweder oder Worte. Entweder du bist im Licht oder in der Finsternis. Entweder bist du bei Gott oder nicht bei Gott. Da gibt es dazwischen keinen Raum. Und seine Aufforderung in diese Welt hinein, doch ich bin das Brot des Lebens, das war letzte Woche, ich bin, wer mich nicht isst, ist nicht gerettet. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wenn du Christus nicht hast, wenn du dein altes Leben nicht vernichtest, wenn du nicht aus der Finsternis ins Licht trittst, wenn du nicht ihn isst, das ist das Abendmahl, wenn du nicht in seinen Tod getauft bist, das ist die Taufe, werden wir nächste Woche feiern, dann bist du auf gar keinen Fall gerettet. Denn genau mit diesen Zeichen hat er sich offenbart. Ihr werdet meine Jünger sein. Ihr werdet erleuchtet werden von innen. Der Heilige Geist wird euch die Welt zeigen. Er wird euch dein Leben zeigen. Deine Sünde wird er offenbaren. Er wird dir zeigen, dass du verloren bist. Und dann wird er dich rufen in sein Licht, in sein Antlitz. Und dann wirst du ein ewiges sozusagen Leben durch die Transformation. Du wirst eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also hinein in seinen Tod. Weg von der Sünde, weg vom alten Leben, hinein in seinen Tod, in sein Leib und in sein Blut. Das ist das blutrünstigste Evangelium der Welt. Also das einzige Evangelium, aber das ist nun mal mitten im Leid und Kreuz und Tod. Wir verstehen das nicht mehr. Wir haben die Grausamkeit und die Notwendigkeit des Kampfes haben wir einfach zugekleistert mit Pseudolicht und Pseudoliebe und verstehen nichts mehr. Und deswegen sind sie so schwach und deswegen sind sie so feige und deswegen passiert nichts mehr. Und dann suchen wir nach noch mehr Betreuung und noch mehr Erbauung. Aber wir verstehen nichts mehr. Denn er sagt, ich bin das Brot, du musst zu ihm hin. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, nur dich erwartet die ewige Verdammnis. Also das, ich weiß, das ist schon Hasspredigt. Und ich weiß, der Verfassungsschutz wird sofort gleich wieder einschauen. Und wahrscheinlich YouTube sind wir Gott sei Dank gar nicht sofort löschen. Aber so steht's geschrieben. Dein Staat beginnt in der Verdammnis, nicht im Licht. Und du musst aus der Verdammnis ins Licht. Psalm 27. Und jetzt müssen wir uns Gedanken über das Licht machen. Wir sollten die Gedanken machen, denn Jesus sagt in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Noch einmal, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und allein ohne große Exegese betreiben zu wollen und Wortanalyse, verstehst du auf Anhieb, was er meint. Er meint nämlich Folgendes, dass du automatisch ohne Licht in der Finsternis wandelst und kein Licht des Lebens in dir hast. Das ist dein Zustand, das ist dein normaler Zustand. Und damit das endlich aufhört, brauchst du Licht. Aber wer ist das Licht? Er ist das Licht. Das heißt, ohne Messias hast du weder Durchblick, weil du ja noch in der Finsternis bist, noch hast du Leben. Du bist verloren. Verstehen wir das? Ich bitte euch, verstehen wir das? Sogar Gemeindemitglieder verstehen das einfach nicht mehr. Sie denken, das plätschert einfach vor sich hin. Nein, auf gar keinen Fall plätschert das für ich bin, sagt er. Ego emi, ich bin. Und noch einmal, verstehe, wenn er ist, dann bist du nicht. Wenn du nicht in ihm bist, bist du nicht. Verstehst du? Das ist nicht philosophisch, das ist Realität. Du bist Schall und Rauch. Du bist morgen nicht mehr da. Niemand wird an dich denken. Niemand. Aber er ist. Deswegen, wenn du über das ewige Leben nachdenkst, über Sinnhaftigkeit deines Lebens, kommst du an ihm nicht vorbei, weil er ist. Und er ist das Licht der Welt. Aber das Licht der Welt setzt ja Finsternis voraus, oder? Denn Finsternis ist ja Kontrast zum Licht. Gäbe es kein Finsternis, gäbe es ja kein Licht. Oder alle, wenn Licht ohne Finsternis wäre, dann wüssten wir gar nicht, was Kontrast ist. Das übersteigt unseren Verstand normalerweise und ist auch logisch. Aber du sollst jetzt mal über zwei Dinge nachdenken. Was ist denn die Finsternis, in der du dich befindest? Oder ich und wir und alle. Noch einmal, ohne Ausnahmen. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und jetzt achtet mal, das ist Johannes Kapitel 8, Johannes Evangelium Kapitel 8. Ich habe euch ja Vers 12 vorgelesen. Und interessanterweise setzt Johannes vor diesem Vers, der nämlich so beginnt, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach. Und dieser Vers, wenn du ein bisschen lernen willst, wie man die Bibel liest, hat ein wichtiges Wort. Und dieses Wort heißt abermals. Und wenn du das Ende dieser Rede hältst, hörst, das ist Vers 20, das findest du folgenden Hinweis. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Das bedeutet, Johannes sagt uns ganz klar, wo es stattfand, wo die Rede stattfand, und die war erneut im Tempel. Denn Johannes beschreibt sehr viele Situationen im Tempel. Jesus war in Galiläa, also das ist ja Nordisrael. Das war ja seine Stammhauptwirkungsfläche. Aber jetzt ist er erneut, die Ich Bin-Worte sagt er, im Tempel. Mitten im Epizentrum des geistlichen Israel. Und jetzt müsst ihr die Vorgeschichte kennen, damit du die Finsternis verstehst. Und diese Geschichte hilft dir, deine, meine, unsere Finsternis zu verstehen. Das ist nämlich das gleiche Kapitel, Kapitel 8, nur von Anfang. Denn dieses Kapitel beginnt so: Jesus ging zum Ölberg. Vers 2, und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Das ist die Klammer, das ist die historische Klammer, die du im Johannesevangelium bekommst, damit du etwas verstehst. Jesus ist im Tempel, in dem wichtigen jüdischen Tempel, den es ja heute nicht gibt, und er lehrt dort, denn das war, noch einmal, die wichtigste Stelle des Judentums ist der Tempel. Er erzählt also dieses Geschehen, er erzählt jetzt irgendwie nicht am Rand der Galiläa, da irgendwo in einem Gebiet zwischen Syrien und sonst wo. Nein, im Tempel. Und jetzt versteht ihr, er beschreibt eine Finsternis, die im Tempel stattfindet. Und das musst du verstehen, wenn du nämlich und ich und wir alle Menschen, wir haben ja ein Syndrom, wir schieben ja die Schuld ja an andere weiter. Das ist ja unsere Lieblingsaufgabe. Also auch ich habe ja Heiko Maas erwähnt, nicht wahr, nicht mich. Weil das ist unsere Standardvariante, wir suchen die Schuld bei irgendjemandem anderen. Denn wir sind nie in der Finsternis, aber die anderen sind in der Finsternis. Das ist ja unser Blickwinkel. Die anderen sind ja die Doofen, die Unfähigen, die Korrupten, aber doch nicht wir. Und das Evangelium zeigt uns, dass wir die Dunklen sind. Wir die Finsteren sind, nicht die anderen. Es ist total unsinnig, jemand zu sagen, der ist schlimmer als ich. Ich bin der Schlimmste. Ich bin der Schlimmste. Du kannst also sagen, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und du solltest sagen, mit meinem Selbstzeugnis, ich bin dafür der Allerschlimmste. Und jetzt offenbart sich die Finsternis. Die Finsternis lese ich euch jetzt vor. Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und erst jetzt kommt, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wichtig ist, dass wir, bevor wir Licht verstehen, Finsternis verstehen. Was bedeutet Finsternis? Finsternis bedeutet, dass wir Lügner sind. Alle. Ich werde jetzt etwas sagen, was zu 100% wahr ist. Alle in diesem Raum sind Lügner und finstere Menschen. Alle. Ohne Ausnahme sitzen in diesem Raum Egoisten und Lügner. Ohne Ausnahme. Das ist die Wahrheit. Und Punkt. Glaubst du nicht? Dieser Text sagt es uns. Es gibt offensichtliche finstere Menschen, das sind die, die Gesetze brechen, die Böses tun. Und ich möchte mit jeder Sozialromantik hier aufräumen, es gibt keine Sympathie für diese Frau. Die neue Theologie geht ja so, die arme Frau, sie wurde wieder benachteiligt und stand unter Todesstrafe, die archaische Gesetze und alles Böse. Nichts dergleichen interessiert Jesus. Nichts. Nicht das Archaische, nicht der Feminismus, nicht die Steine, nicht das Blut, nicht der Tod, nichts interessiert ihn. Jede Form der Verdrehung dieser Botschaft ist Irrlehre und Finsternis. Nach dem Gesetz war ganz klar, diese Frau muss, weil sie Ehebrecherin ist, weil sie die Ehe bricht, und zwar vermutlich nicht mal ihre eigene, sondern die der anderen. Und ich möchte euch sagen, wir, die Superheuchler sind, ich nehme mich in allen Anklagenpunkten mich selbst hinzu. Wir sind doch die allerletzten Verbrecher und Superheuchler, die dann sagen, Ehebruch sei nicht schlimm. Ehebruch und die Zerstörung der Familie ist die Grundlage Zerstörung jeder Gesellschaft. Und diese Gesellschaft geht zugrunde an Unzucht, Gottlosigkeit und Ehebruch. Und deswegen werden wir unglückliche Kinder haben, in asozialen Patchwork-Verhältnissen. Wir werden das Unglück dieser Welt selber zeugen. Es werden Kinder geben, die gibt es schon zuhauf, die keine Väter haben, wo man nur noch von Erzeugern spricht, wo man auch keine Mütter hat, sondern irgendwelche Ersatzbegrifflichkeiten, wo die Abtreibung zum Standard erhoben wird. Der Genozid an eigenen Kindern zur Selbstverständlichkeit, die nicht mal juristisch belangt werden dürfte. Das ist unsere Welt. Und Gott spricht, darauf gibt es nur eine Gegenmaßnahme, das ist die Todesstrafe. Und es ist aus theologischer Sicht völlig egal, was der Verfassungsschutz oder was die Regierung sagt. Es steht geschrieben und Jesus kritisiert diesen Punkt übrigens nicht, wenn ihr das mal genau anschaut, zu keinem Zeitpunkt. Es ist eben nicht das explizit Christliche, dass es keine Todesstrafe gibt oder irgendwelche. Nein, überhaupt nicht. Das interessiert das Christentum gar nicht. Das Christentum interessiert nur eins, wenn das die Finsternis ist und das ist die richtige Bestrafung dafür, was ist dann der Ausweg und die Erlösung? Das ist das explizit Christliche. Wenn alle in diesem Raum den Tod verdient haben und wir uns alle töten, was ist die Erlösung? Und die Welt sagt uns Folgendes: Die Erlösung ist das Aufheben der Wahrheit und des Gesetzes. Die Erlösung ist die hundertprozentige Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung, das, was ich will und Punkt. Aber das sagt die Schrift nicht. Die Schrift der Erlösung ist das Einhalten der Wahrheit und des Lichts. Und darum ist es diese Geschichte auch sehr unsentimental. Ich möchte das noch einmal sagen, null Sentimentalität in diesem, ist nicht mal Moral wird hier gepredigt. Wir sind ja dazu moralisch, sondern ja, wie konnten die das sagen, und die arme Frau, nein, 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 gar nicht. Sie hat gesagt, bitteschön, steinigt sie. Ich habe neulich ja schon darüber gepredigt, schon mehrfach darüber gepredigt, und der einzige Unterschied, er sagte, ich möchte gern, wenn wir die Gerechtigkeit vollziehen, auch gerecht vollziehen. Das heißt, der erste Wurf muss ohne Sünde sein. Und das ist die Definition der Finsternis. Die Finsternis ist in uns, weil wir nicht sündlos sind und sein können. Ich bitte dich, das zu verstehen. Du bist finster. Und du hast kein Recht, jemanden zu verurteilen. Denn das könnte jemand, der gerecht ist. Unser komplettes Justizsystem, alles, ist ja nur noch ein Fake, weil irgendwelche Richter irgendwelche Urteile sprechen über irgendwelche Leute und die Richter am Ende noch schlimmer sind als die Verurteilten, aber der einzige Unterschied da rein ist, die Richter wurden nicht angeklagt. Das heißt, unser ganzes Justizsystem, das zerbröselt ja auch, weil die Leute zunehmend ja nicht mehr glauben. Die glauben beispielsweise nicht mehr an die Gerechtigkeit, sie glauben nicht mehr an irgendwelche Utopien, dass wir da gut sein könnten. Sie glauben zwischenzeitlich, Corona zeigt es ja, gar nicht mehr an die Wissenschaft. Also es ist diese Erodierung, die Zerbröselung unserer ach so heilen, durchdeklinierten, definierten Welt. Das sehen wir gerade. Es geht zugrunde, es geht kaputt. Und die Frage ist ja, was sollen wir machen? Ja, was sollen wir machen? Wir sollen erkennen, dass wir finster sind. Wir sind finster. Und die Pharisäer, die waren ja die Heuchler. Es gibt ja die offensichtliche finstere Menschen, das war die Frau. Und dann gibt es die Heuchler. Das ist also der Apparat, den wir selber als Menschen aufgebaut haben, so eine Pseudo-Gerechtigkeit. Und da kommen die schriftgelehrten Pharisäer und versuchen Jesus und sagen, naja, guck mal, lass uns doch mal ein bisschen unterhalten auf dieser Ebene Theologie und Justiz, Theologie und Gerechtigkeit, Theologie und Menschlichkeit und so weiter und so fort. Und die wollen ihn versuchen. Sie interessiert das Gesetz nicht. Sie interessiert auch Gott nicht. Sie interessiert den Messias nicht. Nichts interessiert sie. Sie haben nur eine Aufgabe. Das ist ihr Hauptinteresse ist, wie bekommen wir ihn zum Fall? Wir sind bereit zu töten, damit er fällt. Wir sind bereit, alles zu verleugnen. Wir sind bereit, jede Lüge zu verbreiten, damit er fällt. Das wird ja später auch so sein, als der Verrat, Judas Verrat, 30 Silbergroschen, falsche Zeugen und so weiter und so fort. Das kennen wir aus jedem Justizsystem, aus jedem Polit-Thriller kennen wir das. Das ist das gleiche Prinzip, denn der Vater der Lüge ist ja Satan und wir, die wir in Finsternis sind, folgen ja seinen Ideen. Und verstehst du das? Ich möchte allen nochmal zusagen, das ist immer das Gleiche. Wenn er das Licht der Welt ist, sind wir in der Finsternis. Und wenn du aus der Finsternis raus willst, musst du zu ihm. Du musst zu ihm. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen zeigen, die das nochmal verdeutlichen. Viele Menschen verstehen die Schöpfungsgeschichte nicht. Ich möchte euch ein Geheimnis heute erzählen, was das bedeutet. Die Schöpfungsgeschichte besteht ja aus den wichtigen Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer und war finster, auf der Tiefe und der Geist des Herrn schwebte auf dem Wasser. Die normale Schöpfung ist finster. Das musst du verstehen, steht in der ersten Seite der Bibel. Die normale Schöpfung ist finster. Sie ist wüst und leer. Tohu wabohu oder aus dem Griechischen Chaos. Das ist dein Leben. Tohu wabohu, finster und leer und kalt. Die Verheißung ist aber, dass der Geist da ist. Aber jetzt muss es zünden. Und was ist die erste Handlung Gottes? Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist die erste Handlung Gottes. Es hat nichts mit unserer Sonne zu tun. Das ist ja das, was die meisten sagen, was war das denn für ein Licht? Und so. Vor allem die Kritiker kommen, ja, die Schöpfungsgeschichte kann ja gar nicht wahr sein, denn es wird ja Licht geschaffen ohne Sonne und so, die verrafen nichts. Menschen, die ohne Verstand sind, verstehen das nicht. Aber noch einmal, die Lichtschöpfung bedeutet, dass Gott die Finsternis überwindet. Und dieser Punkt ist für unser Leben wichtig, dass Gott zwischen Geistlichem und Fleischlichem unterscheidet. Und seine erste Handlung war sofort die Lichtentzündung, die die Finsternis überwindet. Und wie überwindet er das? Denn daraus wird Tag und Nacht. Das ist ja die Fehlleitung, was die Menschen nicht verstehen, weil sie sagen, naja, aber die 24 Stunden lang begann ja dann mit dieser Lichtschöpfung. Aber darum geht es in diesem Vers gar nicht. In diesem Vers geht darum, dass das Sein, Zeit und Raum mit der Lichtschöpfung beginnt. Nicht mit Tohu Wabohu. In dem Moment, wo Gott Licht anzündet, wo er seine Weisheit und Wahrheit, wo er seine Gnade und seine Liebe entzündet, ab da kann überhaupt Leben entstehen. Und ab da gibt es die Trennung. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, dass die Trennung beginnt nicht später bei Babyloniern oder bei irgendwelchen Perser oder ich weiß nicht wo, sondern die Trennung zwischen Licht und Finsternis beginnt bei 1. Mose 1. Dort beginnt es. Und die Entzündung seines Lichts ist die Überwindung der Finsternis. Und ab da wird das immer getrennt. Land und Wasser, Frauen und Männer und so weiter und so fort. Das heißt, die Tage beginnen mit Ordnung. Und immer wenn Tag beginnt, dann beginnt eine neue Ordnung. Und diesen Gedanken, die musst du dir merken als biblisches Prinzip. Und wenn du in Jesaja reinsprichst, in den Propheten Jesaja, wird eine wesentliche messianische Verheißung, eine Lichtverheißung sein. Und zwar Jesaja 60. Und dort steht Folgendes. Und jetzt achte bitte darauf. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60, Vers 1. Das ist genau dieses Prinzip. Die Völker sind in der Finsternis. Die Finsternis bedeckt das Land. Und zwar, das ist ja nicht die Abwesenheit der Sonne, die hier beschrieben wird, das ist eine geistliche Finsternis. Und diese geistliche Finsternis muss, wie bei der Schöpfung, erhellt werden. Und dieses steht sozusagen, das ist das Privileg des Messias. Deswegen macht er sich auf und er wird Licht. Er tritt in Erscheinung als Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über ihn. Das ist der Messias. Du kannst in die Finsternis deines Herzens, deiner Seele, deines Alltags, egal welche Art der Finsternis es sein auch mag, nur in dem Messias überwinden. So wird es beschrieben. Und wenn wir jetzt in das Johannesevangelium reingehen, das ist ja die geistliche Schöpfung. Also wir haben ja in 1. Mose 1 sozusagen die Schöpfung des Universums und auch diese physische, atomare Schöpfung. Aber die passiert dort ja auch geistlich. Das ist die erste Lichtschöpfung. Und jetzt achtet mal, was Johannes, der gleiche Johannes, im Johannesevangelium beschreibt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Versteht ihr, es beginnt mit der Schöpfung. Gott entzündet das Licht, er selber ist das Licht und er selber sendet das Licht als Messias. Und jetzt sagt Jesus genau diese Situation, hat gesagt, ihr könnt euch gegenseitig verurteilen, verleugnen, verleumden, ihr könnt euch gegenseitig töten, das ist alles kein Problem. Das steht euch sowieso zu, denn ihr seid finster. Aber es gibt eine gute Nachricht für dich, der du in die Finsternis bist. Ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Glauben wir das? Weiß nicht mehr. Was ich feststelle, ist, dass Menschen nicht glauben, dass sie in der Finsternis sind. Menschen nicht glauben, dass der Messias das Licht ist. Menschen nicht glauben, dass sie in Christus sterben müssen. Menschen nicht glauben, dass sie ihm nachfolgen müssen. All das sehe ich. Aber ich sehe wenig Wiedergeborene. Ich sehe keine Menschen, die dem Licht nachfolgen, die das Licht lieben, die den Messias lieben und sozusagen in ihm gegründet sind. Der erste Petrusbrief, das ist Apostel Petrus, ergänzend zum Paulus ist Petrus, hat eine interessante Passage, und zwar in 1. Petrus Kapitel 2. Und jetzt achtet mal darauf, wie der Apostel Petrus das Licht beschreibt und zu welchem Entschluss er kommt. Dort steht in Kapitel 2, 1. Petrus Kapitel 2, achtet, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, Jesaja 28, siehe, ich lege in Zion, das ist der Tempelbereich, einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Psalm 118, Vers 22 und Jesaja 8, Vers 14. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Aus der Finsternis zum Licht, aus der alten Welt in sein Reich, aus deinem alten Leben in seine Jüngerschaft, Nachfolge. Hast du das vollbracht? Haben wir das vollbracht? Das ist jetzt meine Frage. Beschäftigen wir uns nur noch bautechnisch, kulturell, soziologisch, psychologisch? Was machen wir denn? Oder gehen wir aus der Finsternis zum Licht? Meine Aufgabe als Pastor ist, oder als Verkündiger, als Zeuge ist folgendes, den Menschen einfach die Wahrheit zu sagen. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Es ist mir auch egal, ob du das magst oder nicht magst, ob du mich komisch findest. Das ist erstmal komplett egal. Wichtig ist, hat man dir die Wahrheit gesagt. Und ohne Christus bist du verloren. Ohne Christus bist du in der Finsternis. Und zum Abschluss der Predigt viel mehr, ich könnte euch viel mehr, ich kann euch Epheser 5 vorlesen, das tue ich jetzt aus Zeitgründen nicht, das ist das Leben in Licht. Wenn du Christ bist und wiedergeboren bist, darfst du nicht mehr in der Finsternis leben. Das ist ja ein Übel, eine Epidemie, da ist Corona ein Witz dagegen. Eine Epidemie unter den Christen ist ja, dass sie gottlos leben, in Sünde leben und glauben, sie stünden in der Gnade. Das ist der größte Betrug an Menschen, ist ihnen etwas zu erzählen, was nicht wahr ist. Du kannst als Christ nicht in der Sünde leben, das ist nicht möglich. Das bedeutet, entweder du hast den Heiligen Geist nicht, also du kannst zwar sündigen, aber du kannst nicht in Sünde leben. Ich habe darüber gepredigt und möchte dir noch einmal als Warnung geben, deine Depressionen könnten damit zu tun zusammenhängen, weil du etwas tust, was deiner Natur nicht entspricht. Pornografie führt zu Depressionen, das ist soziologisch erwiesen. Frage mich bloß, warum haben wir denn so viele schwache Christen? Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich möchte das nicht, dass es diesen gibt, aber vielleicht doch. Und achtet mal, ich muss euch dann trotzdem vorlesen, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht, Pornea, aber und jeder Art der Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für Heilige gehört. Auch schandbare, närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen. Bitte hört diesen Satz noch einmal. Lasst euch von niemandem verführen, egal wie geistliche Leiterschaft die auch sind, welche Konfession, Denomination sie gehören. Die sind alle Lügner, wer was anderes erzählt. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, also der Finsternis, nicht des Lichts. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher, und jetzt Achtung, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und was noch? Gerechtigkeit und was noch? Wahrheit. Wenn du mit Christen zu tun hast, die weder Gerechtigkeit noch Wahrheit suchen, die permanent mit Liebe, Freude und bla bla bla, Halleluja unterwegs sind, aber keine Gerechtigkeit und Wahrheit, dann sind sie nicht in Frucht des Lichts, denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte, ja, aber dazu in doppelter Portion. Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist ein Christenmensch. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, in der Finsternis, in der Nacht, in der Sünde, in der Pornea, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbart, wenn vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, dass wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, was wiederum Finsternis bedeutet, sondern als Weise, was wiederum Licht bedeutet. Und kauft die Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit, also eine finstere Zeit. Darum werdet nicht unverständig, also finster, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, also wieder finster, sondern lasst euch vom Geist erfüllen, was wieder Licht ist. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, denn dein Herz ist ja der Tempel Gottes. Wir haben ja keine Tempel. Und sind alle Tempel völlig, wie kann man ein deutsches Wort nehmen für Belanglosigkeit? Einfach ein lustiges, belangloses Wort. Gibt's nicht, wahrscheinlich. Uns ist es völlig Wurst. Jeder Tempel ist uns Wurst. Mekka ist uns Wurst. Jerusalem ist uns Wurst. Rom ist uns Wurst. Alles ist uns Wurst. Warum? Weil der Tempel Gottes in deinem Herzen ist. Weil du, wenn du Lichtträger in deinem Herzen bist, durch den Heiligen Geist und durch seine Wahrheit und seine Gnade, sein Tempel bereits bist. Du musst nirgendwo mehr pilgern. Du pilgerst jeden Tag, du lebst in seiner Gegenwart und betest ihn auch an. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Lichtmensch. Kannst du in deinem Herzen ihn anbeten? Alle Zeit, für alles. Begreifst du die Dimension des Lichts, die Gnade? Oder bist du ein in sich geschlossener, verschlossener, gekränkter, beleidigter, stolzer? Ach, da gibt es Eigenschaften ohne Ende. Oder bist du frei? Ich möchte dich bitten, dass du das verstehst. Gott will dich retten. Gott will dich retten. Und wenn das dein Wunsch ist, dann wird er es tun. Mein letzter Satz oder letzte Sätze gehen in diese Richtung. Wir werden nächste Woche Taufe haben. Zu dieser Taufe kannst du dich nicht mehr anmelden. Wir haben im Vorfeld dieser Taufe festgestellt, was ein geistlicher Kampf ist. Jemand ist nämlich von der Taufe abgesprungen. Das war für uns sehr überraschend. Mir geht es nicht um Namen, oder? Das war sehr überraschend, weil ich gesagt habe, na, Finsternis kämpft. Finsternis kämpft und zieht den Menschen wieder in den Abgrund. Wir wissen nicht, wie der Kampf ausgehen wird am Ende. Aber jetzt ist der Gegenangriff des Feindes da. Und genauso kämpft er um dein Herz. Er, der Vater der Lüge, will dich nicht loslassen. Aber der gute Hirte, das Licht der Welt, ruft. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich bitte dich, dass du dich reinigst, dass du dich heiligst, dass du erneut in eine Buße eintrittst und sagst, ich möchte mit der Finsternis nichts zu tun haben, ich möchte dir folgen. Sprich zu mir, erlöse mich, errette mich, befreie mich. Das ist das Gebet eines Christen. Und wenn du nicht getauft bist und nicht am Abendmahl teilnimmst, nicht ein lebendiges Mitglied einer Gemeinde bist, was ja im übergeordneten Sinn genau der Tempelbau ja ist. Der Tempel in deinem Herzen ist nichts anderes als Stück des neuen Tempels, seiner Gemeinde und seiner Braut. Wenn du nicht Mitglied der Gemeinde bist, ich sage sie so, wie es ist. Ja, ich bin kein Konfessionalist, mich interessiert gar nichts. FEG interessiert mich überhaupt gar nicht. Mich interessiert nur das Evangelium. Wenn du nicht Teil einer Gemeinde bist, also nicht getauft, wiedergeboren und Teil des Abendmahlsgemeinschaft bist, dann bist du außerhalb aller Spielregeln. Mag sein, dass du irgendeinen Sonderfall aus irgendeinem Weltabschnitt findest, wo es keine Gemeinde gibt, mag irgendwie sein. Aber ich sage dir noch einmal, wenn du in diesen Zeiten, in der Situation Gottes, außerhalb seiner Gemeinde befindest, bist du außerhalb des Heils. Das war schon immer die Lehre der Gemeinde. Und ich rufe dich auf, diesen Schritt zu überwinden, dass du sagst, ich möchte nicht mehr außerhalb der Gemeinde sein, ich möchte in die Gemeinde, ich möchte in sein Reich, in sein Licht, ich möchte zu dem Messias. Wenn das dein Wunsch ist, dann such das Gespräch, such das Gebet, such die Offensive. Fliehe die Finsternis und geh ins Licht, ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du die Finsternis benennst, dass du sie nicht beschönigst, aber dass du sie überwindest. Und danke, dass du das Licht der Welt bist und dass dieses Licht nicht auszulöschen ist. Danke, dass du rufst und ich bitte dich, dass du uns alle in deine Gegenwart ziehst, in dein Antlitz. Herr, bitte, rette du Menschen, rette sie heute, rette sie jetzt und zieh sie aus der Finsternis. Wir bitten für die verfolgte Gemeinde, die mitten in der Finsternis lebt, die verhasst, verleumdet wird, die getötet wird, die so viel Finsternis zu ertragen hat. Wir bitten dich, dass du sie in ihrem Herzen, in ihrer Seele erleuchtest und dass sie Kraft hat zu überwinden. Bitten dich für die ganze Kriegsgebiete und dieser Hass, der dämonische Hass, der dort ausgelebt wird, diese Ungerechtigkeit und dieser Tod, der dort herrscht, dass du das überwindest. Bitten dich für alle Gemeinden, die im Licht stehen, dass du sie erleuchtest, dass du auch Erweckung für dieses Land schenkst. Bitten dich, dass du Menschen neue Liebe schenkst, erste Liebe zu dir. Und dass wir lernen, die Finsternis und die Welt als Pilger zu verleugnen. Danke, Herr, aber, dass du der Sieger bist und dass du durchträgst, dass du durchkämpfst und dass du erlöst, dass du das Verlorene wieder heimbringst und das Erwählte nicht verlierst. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.